Gut. Jo, dann begrüße ich euch. Virtuelle Maschinen. Ein paar Hinweise zur Übung. Ich weiß gar nicht, hat jemand schon angefangen mit der nächsten Übungsaufgabe? Mal drauf geguckt. Ja, okay. Also auch da gilt natürlich, wie bei der anderen auch, mir im Prinzip wurscht, wann ihr fertig seid. Nur ihr braucht es, um letztendlich die endgültige Aufgabe fertig zu kriegen. Und je weiter ihr die Zwischenteile nach hinten schiebt, desto schwieriger wird es am Ende. Jo, machen wir noch die Hinweise zu Ende dazu. Gestern haben wir einen Teil besprochen, so ein bisschen mit Interrupts, also dass überhaupt Interrupts kommen sollen. Und weil Interrupts kommen sollen, muss es so einen Pick geben. Das ist in der Intel, IBM, PC-Welt so. Wie läuft das ab? Also, wir wollen in der seriellen Schnittstelle jetzt auch Eingaben machen. Gut, jetzt wollen wir jetzt nicht ein ganzes GUI außenrum schreiben, das ist dann ein bisschen aufwendig, sondern letztendlich habt ihr sozusagen einen PC, der eben nur eine serielle Schnittstelle hat und als seriellen Schnittstellenersatz oder als Terminalersatz nehmen wir einfach einen externen oder ein Konsole-Ding. Und wenn ihr von der Konsole euren Simulator startet, dann ist alles, was auf der Konsole getippt wird, ist sozusagen das, was über die virtuelle serielle Schnittstelle an den Simulator gehen soll. Also ihr müsstet praktisch immer wieder von Standard in lesen und wenn ein Zeichen eingegeben worden ist, dann soll die CPU über den PIC einen Interrupt kriegen. Ja, gut, und solange die CPU Zeichen nicht abholt, das ist in echt auch so, wenn man danach noch weiter tippt, dann gehen die weiteren Zeichen halt verloren. Der Controller von diesem kleinen seriellen Ding soll so gemacht sein, dass wenn man von Adresse 0 liest, das Zeichen abholt und wenn dieser Eingabepuffer leer ist, dass dann auch die serielle Schnittstelle den Interrupt zurücknimmt. Ja, und wenn dann der serielle Puffer leer ist, okay, dann kann man halt wieder nächstes Zeichen eingeben. Die echten Seriellen haben häufig noch irgendwelche kleinen Puffer. Also der ursprüngliche IBM-PC hatte keinen Puffer, auch von der echten Tastatur nicht. Und der war natürlich noch ein bisschen langsamer und irgendwie Leute, die gut tippen konnten, die hatten Probleme, dass zum Teil Zeichen verloren gegangen sind. Bis sie dann den Keyboard-Controller ein bisschen aufgebohrt haben. Hat im Moment, glaube ich, einen 16-Byte-Puffer. Also 16 Mal kann man tippen und dann muss er es abgeholt haben. Wenn man das bis dahin nicht abgeholt hat, dann piepst er auch, wenn man dann die 17. Taste drückt und in der Zwischenzeit keiner abgeholt hat. Jetzt noch ein bisschen was zum PIC. Das Ding ist mindestens so kraus wie die CPU. Um nicht zu sagen, vielleicht noch eine Etage krauser. Ihr könnt euch Doku holen. Das gibt es hier bei DickChip. Gibt es Doku dafür? Und wenn es die da mal nicht mehr gibt, dann könnt ihr sie auch bei mir holen, wenn ihr wollt. Also ich habe die Doku mal runtergeladen. Wir haben uns gestern mal kurz angeguckt, so das grobe äußere Schaltbild. 8 Interrupt-Eingänge. Ich habe auch gesagt, kann kaskadiert werden. Allerdings in unserem Fall brauchen wir das nicht. Wir haben halt nur, ne, haben ja nur eine Interrupt-Quelle, dann brauchen wir nicht mehr als 8 Interrupt-Eingänge. In echt kann man den verwenden. Also man kann sozusagen einen sogenannten Master haben und man kann vor den Master, der ja 8 Eingänge hat, kann man 8 Slave-Dinger hängen. Dann kann man ein System aufbauen, rein theoretisch mit 64 Interrupt-Quellen. Ist aber meines Wissens nie gemacht worden. Aber der IBM-PC, der hatte 8 Interrupt-Quellen und beim AT hat es nicht mehr gereicht. Dann hat man einen davor gesetzt. Deshalb sind die Interrupts so ein bisschen komisch durchnummeriert. Den Interrupt 2 in dem Sinne, den gibt es nämlich nicht, weil das ist jetzt der Eingang, der jetzt den belegt wird durch den kaskadierten. Jo, Priorisierungsvarianten gibt. Eine habe ich euch gestern schon mal grob angedeutet, so nach dem Motto, ja, der nullte Eingang hat Priorität gegenüber dem ersten, der erste über den zweiten, zweite, dritte und so weiter. Kann man alles umprogrammieren. Man kann auch sagen, so Round Robin, wenn letztes Mal der Nuller der wichtigste war und er kam in der Zwischenzeit mal, dann ist ab jetzt der mit der Nummer 1 der mit der höchsten Priorität und der Nuller ist der letzte. Die Idee war wohl, dass man so eine Art faires Round-Robin machen kann, dass jeder mal drankommt, jeder einmal und erst muss dann warten, bis alle anderen mal drangekommen sind. Jo, Interrupts können einzeln maskiert werden. Es sind letztendlich, habe ich gesagt, 8 Eingänge. Dementsprechend haben wir sozusagen 8 Bit als Maskierung und jedes Bit kann auf 1 oder 0 gesetzt werden. Also ich kann jeden einzelnen ausknipsen, jeden einzelnen wieder anknipsen. Wenn ich dann jetzt meine Netzwerkkarte ausknipsen will, dann kann ich genau den einen sagen, der nicht, alle anderen dürfen noch. Jo, was kann man noch programmieren? Also man kann, das macht man auch häufiger während des Betriebes, dass einzelne ausgeschaltet werden und wieder angeschaltet werden. Was man normalerweise nur einmal programmiert, das sind hier die Geschichten, wann wird er denn überhaupt ausgelöst, der Interrupt? Früher musste man das so mit Jumpern und so. Ist das ein High-Level-Interrupt oder ein Low-Level-Interrupt oder ein Level-Triggered oder Edge-Triggered-Interrupt? Also ist die Flanke sozusagen das auslösende Element oder dass er auf 1 ist? Ja, braucht man das? Also wenn er dann nach 1 geht, dann hat er doch eine Ecke. Ja, also wir hatten hier ein Beispiel, ne? So sind die typischen Geräte alle gemacht. Wo steht's? Wenn ein Zeichen eingegeben ist, dann Interrupt auf 1 und der bleibt auf 1, so lange bis die CPU sich kümmert. Also in diesem Fall, bis sie das Zeichen abholt und wenn das Zeichen weg ist, ist Interrupt wieder auf 0. Ich möchte mal behaupten, kenne ich überhaupt irgendein anderes Gerät, was das nicht so macht? Also das gilt jetzt auch für Netzwerkkarten, für die Platte, für Tastatur, serielle Schnittstelle haben wir hier am Beispiel. Solange im Puffer was drin ist, kriegt die CPU einen Interrupt fertig. Eine Ausnahme gibt es. Und die muss so sein, dummerweise. Die Uhr, die tickt. Die tickt natürlich immer und die macht nur einmal Tick und sie sagt jetzt nicht, jetzt ist ein Interrupt da, so lange bis du dich drum kümmerst, dann verliert sie den nächsten Tick. Ne? Also die Uhr, die ist typischerweise hier so ein Edge-Triggert, tick, tick, tick und ob sich in der Zwischenzeit die CPU drum kümmert oder nicht, ist wurscht, der nächste Interrupt kommt halt gleich wieder. Alle anderen, also praktisch die ganzen I.O.-Geräte sind alle Level-Triggert. Ist dann natürlich noch die Frage, ob High die 1 angibt oder Low die 1, aber das ist noch eine andere Geschichte. Jo, der ursprüngliche Chip, dieser 8259, da konnte man das für alle Eingänge generell einstellen. Da konnte man nur sagen, ja, alles ist Edge-Level oder alles ist Level-Triggert oder alles ist Edge-Triggert. Inzwischen in den Chipsets kann man es jetzt für jeden einzelnen einstellen. Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, die Uhr, das ist so ein Ding. Die anderen sind die. Jetzt kann man ja doch sagen, ja, auch diese Level-Tracker-Dinger haben doch im Prinzip so eine Ecke. Warum soll man jetzt das einstellen können? Dann sage ich doch, nein, dann trigger ich halt immer auf die Flanke. Wenn das Gerät sagt, ich habe ein Problem, okay, dann braucht es danach, kann es danach noch sagen, dass es das Problem immer noch hat, aber im Prinzip ist ja wurscht, wenn ich nur die Ecke kenne, dann weiß ich, CPU, mach mal.
Gab es vielleicht mal irgendwelche Schwankungen, die man damit ausprobieren möchte, dass man das Gerät kurz hochgegangen ist und gemerkt hat, oh, ich bin noch nicht so, oder?
Ja, das gibt's. Das ist allerdings eine Besonderheit, glaube ich, von diesem Chip. Wenn man ihm sagt, Level triggert, dann muss der Level mindestens, lasst mich lügen, 5 Takte lang sein. Und wenn es innerhalb von 5 Takten wieder auf 0 geht, dann sagt er, na, war wohl doch nicht. Dann löst er einen sogenannten Spurious Interrupt aus. Das ist dann immer der 7. Was ein bisschen doof ist, weil der 7. natürlich auch angeschlossen sein kann. Da konnte man mal früher nicht unterscheiden, war das jetzt ein Spurious Interrupt oder war das ein Interrupt von einer parallelen Schnittstelle. Okay, also das Konzept war eh nicht ganz durchdacht. Aber hast im Prinzip schon mal recht. Also wenn ich sage, das Ding soll level-triggered sein, aber der Level ist schnell wieder weg, dann kann das eigentlich nicht richtig sein. Ne? Also wenn der Level wieder weg ist, bevor die CPU sich drum gekümmert hat, dann stimmt was nicht. Okay, ja, wäre eine Möglichkeit. Es gibt auch noch einen anderen Grund, warum man das eigentlich gerne level-triggered hätte. Jo, das Problem ist, wie gesagt, ein PC hat standardmäßig 15 Interruptquellen. Eine davon ist schon mal die Uhr, sprich sind noch 14. Man hat aber zum Teil, wenn man einen großen Server oder so hat mit vielen Platten, Plattencontrollern, vielleicht auch noch ein paar Netzwerkanschlüssen, dann hat man manchmal mehr als 14 Interruptquellen. Was mache ich nun? Genau.
Und bei Level Trigger ist ja egal, wenn der Pegel noch anlegt und die CPU sagt dann im Eingerät oder der Klick sagt im Eingerät, soll den Pegel wieder zurücknehmen, liegt immer noch der Pegel vom anderen Gerät ab.
Dann kann ich praktisch, also wenn ich das Level triggert mache, dann kann ich so machen, dass ich auf einen Eingang mehrere Interrupt-Quellen lege. Und im Prinzip einfach ein großes Oder drüber mache. Und die CPU muss jetzt der Reihe nach die möglichen Quellen abklappern und solange der Pegel auf 1 ist, muss wohl irgendwo noch einer sein, der die CPU gern hätte. Ja, und dann gehe ich halt so lange durch, bis das endlich auf 0 ist. Bei Edge-Triggered funktioniert das nicht. Der erste produziert die Flanke und wenn dann noch 2, 3, 4 weitere kommen, das merkt keiner mehr. Ne? Deshalb, also eigentlich, also beispielsweise der PCI-Bus ist komplett Level-Triggered. Der hat nämlich eigentlich nur 4 Interrupt-Möglichkeiten, PCI-Bus. Dann kann man sie einfach schön übereinander legen. Dann kann man noch, keine Ahnung, 20 Quellen sozusagen auf einen Interrupt legen. Macht nichts. Einzige Ausnahme, die Uhr. Und die Uhr geht halt nicht anders. Jo, dementsprechend dann auch einstellbar. Dummerweise war es halt erst nur chip-weit einstellbar. Da hatte man die Uhr dran. Deshalb musste das Edge-Triggert sein. Weil es Edge-Trigger war, konnte man sie dann nicht scheren, die Interrupts. Jo, gut, wie läuft das jetzt ab in dem PIC? Gut, das, was jetzt alles da steht, ist der sogenannte Fully Nested Mode. Wie soll man das übersetzen? Voll verschränkter Modus, geschachtelter. Ja, ich erkläre es euch einfach mal, wie es funktioniert, dann werdet ihr merken, was das ist. Und das ist eigentlich auch der, den ihr braucht. Die anderen könnt ihr mal knicken, also die braucht ihr nicht implementieren. Die anderen sind eh so kraus, die braucht keiner. Also die Idee ist, wenn ein Interrupt kommt an irgendeinem Eingang, dann wird sofort ein Register aktualisiert mit jedem Takt. Das ist das sogenannte Interrupt Request Register, IRR, Abkürzung. Jo, und wenn der Interrupt nicht maskiert ist, dann sofort Interrupt an die CPU. Wenn die CPU jetzt darauf reagiert, das haben wir gestern kurz durchgesprochen, das muss sie nicht sofort, weil vielleicht Interrupt Enable auf 0 ist, erst später wieder auf 1 gesetzt wird, dann will sie jetzt wissen, was ist denn jetzt los. Sie kriegt ja jetzt vom PIC nur ein Bit, da ist was, weiß aber nicht, was ist. Und möchte ja jetzt wissen, ist es Interrupt 0, 1, 2, 3, wer ist es denn jetzt? Und da führt sie über den Bus ein sogenanntes Interrupt Acknowledge aus. Das Interrupt Acknowledge ist, könnt ihr euch vorstellen, im Prinzip ein InB. Ein ganz normaler Read-Zyklus über den Bus. Nur jetzt eben nicht vom Typ Memory, nicht vom Typ I.O., sondern vom Typ Acknowledge. Also da gibt es auf dem PCI-Bus zum Beispiel auch einen komplett neuen Typ nur dafür. Jo, und dann guckt, also wenn jetzt praktisch der PIC gefragt wird mit diesem Interrupt Acknowledge Zyklus, ja, was willst du denn von mir? Dann sucht er in dem Moment den Interrupt mit höchster Priorität aus. Also geht im Prinzip die Interrupt-Pins von 0 bis 7 durch und guckt sich den mit der höchsten Priorität aus. Und dessen Bit wird reinkopiert in dieses sogenannte Interrupt-Service-Register. Dann weiß er, der ist gerade in Bearbeitung und meldet zurück die Nummer von dem Ding. Also meldet zurück eine Nummer zwischen 0 und 7. Nee, das wäre ja zu einfach. Auf die Nummer wird noch ein Offset drauf addiert. Den Offset kann ich vorher mit OutB in den PIC reinschreiben. Ja, einfach aus dem Grund. Nee. Nee, für die ganzen Kaskadierungen. Ich habe ja vielleicht mehr als einen Interrupt-Controller im System und jeder, also mit diesem Interrupt-Acknowledge, da werden praktisch alle gefragt, wer will denn was von mir? Wer von denen, keine Ahnung, maximal können es ja 9 solche Controller sein. Wer will denn was von mir? Und dann kann der jetzt gerade einen Interrupt meldet, der kann jetzt melden, ja, Nummer 17. Nee, maximal kann jeder für sich eine Zahl zwischen 0 und 7 generieren. Aber damit man sie alle wieder voneinander unterscheiden kann, wird immer noch was drauf addiert. Allerdings sozusagen immer nur in Achterschritten was drauf addieren. Also da wird nicht wirklich addiert, sondern es werden praktisch, das ist eine 3-Bit-Zahl und die wird dran geklebt an einen Präfix sozusagen.
Beispiel, wenn wir 2 PICs haben und ein Interrupt an den hintergeschalteten PIC kommt, dass wir dann 2 Antworten bekommen. Von beiden PICs, von einem der.
Das wäre viel zu einfach. Nee. Also, wenn ihr was habt, das ist so die typische Konstruktion im PC. Der 0. Eingang, 1. Eingang, 2. Eingang, 3. und so weiter bis zum 7. Und der liefert jetzt den eigentlichen Interrupt an die CPU und das ist bei dem, also das, was hier der Interrupt-Ausgang ist, ist hier der Interrupt-Ausgang von dem Master und der hat halt wieder seine vielen und dran hängen sie beide am eigentlichen Bus. Wenn man die Dinge jetzt beschreibt, dann schreibt man hier halt rein, was weiß ich, der soll drauf addieren. Also wenn man es dann richtig macht, müsste man reinschreiben, der soll drauf addieren immer die Hex 20. Also der niedrigste Interrupt ist sozusagen die 32. So hat Intel das vorgesehen, standardmäßig. Microsoft hat es natürlich nicht so gemacht, aber ne? Und bei dem hier, der soll drauf addieren die 28. Und dann muss man dem noch sagen, das hier ist ein Slave-Eingang, die anderen nicht. Jo, und wenn jetzt von hier ein Acknowledge kommt, dann werden im Prinzip schon mal beide gefragt. Ja, und jetzt muss der entscheiden, bin ich dran, weil jetzt beispielsweise da ein Interrupt kam. Dann muss ich hier die, keine Ahnung, wenn das die 5 ist, dann muss ich eine 25 zurückmelden. Oder es kommt hier jetzt eine 1 von dem, dann bin ich stille. Dann muss ja er sagen, nur woher weiß er, ob er dran ist. Könnte ja sein, dass beide gleichzeitig, ne, er meldet hier einen Eingang und hier kommt auch ein Interrupt gleichzeitig. Dann hätte der die höhere Priorität und der hat still zu sein. Also guckt der nach, von da kommt ein Interrupt und das ist der mit der höchsten Priorität. Dann meldet der ihm, du darfst. Deshalb gibt es für die Slave Picks, die haben noch wieder einen Eingang, wo drin steht, dass sie dir jetzt antworten sollen und nicht der Master. Aber gut, das braucht ihr nicht, ihr braucht ja nur eine einzelne. Aber gut, wenn ihr fragt, kann ich es euch natürlich gerne erzählen. Jo, also, wir haben einen Interrupt, der mit der höchsten Priorität landet im Interrupt Service Register. Da wird sozusagen markiert, der mit der Priorität ist gerade am Laufen. Jo, dann wird der entsprechende aus dem Interrupt Request Register gelöscht, weil der Request ist jetzt ja am Laufen, den brauchen wir nicht mehr. Soll aber auch heißen, alle nachträglich wieder kommenden Interrupts, die können da schon wieder vermerkt werden. Sprich, wenn die Uhr in der Zwischenzeit nochmal tickt, während gerade ein CPU-Interrupt am Abarbeiten ist, der wird gemerkt, allerdings natürlich nicht mehr behandelt in dem Moment. Jo, dann geht der Vektor an die CPU, also setzt sich wie gesagt zusammen aus der Nummer hier plus irgendein Offset, den man dem Ding vorher gesagt hat. Jo, und dann gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal den sogenannten Automatic End-of-Interrupt-Modus. Soll heißen, wenn die CPU sich den Vektor abgeholt hat, sagt der PIC, okay, CPU kümmert sich drum, brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, selber. Jo, dann nimmt der PIC sofort seinen Interrupt-Ausgang zurück auf 0. Die CPU hat sich ja jetzt den Interrupt abgeholt, weiß, was er zu tun hat, also braucht der PIC den nicht mehr melden. Er weiß allerdings, das Ding ist ja hier noch in Service, also wenn jetzt nachträglich welche mit niedrigerer Priorität kommen, die werden nicht gemeldet. Wenn welche mit höherer Priorität kommen, okay, dann meldet er einen mit höherer Priorität, kommt einfach wieder ein Interrupt-Request. CPU kann mit Interrupt-Acknowledge-Zyklus abfragen, was kommt denn jetzt schon wieder, und kann den aktuellen Interrupt-Händler unterbrechen. Wenn die CPU dann fertig ist, den Interrupt abgearbeitet hat, dann muss sie jetzt allerdings hier aus diesem Interrupt-Service-Register dieses eine Bit löschen. Weil solange das Bit da auf 1 ist, meldet der PIC nichts Neues. Dafür muss man dann einmal zum Schluss so ein End-of-Interrupt melden. Gut, entweder so, dass hier dieser PIC selber in diesem Modus ist, Automatic End-of-Interrupt, also wenn die CPU sich den Interrupt abgeholt hat, dann vergisst der PIC den. Oder anderer Modus, da muss da die CPU dem PIC halt hinterher sagen, jetzt ist End of Interrupt. Jo, wie macht denn Linux das? Wie macht Linux jetzt die Bedienung von dem Ding? Genau, ja. Bei Linux ist es jedenfalls so gemacht, wenn ein Interrupt läuft, so ist Linux generell designt, der Interrupt-Händler darf im Prinzip von allen anderen Interrupts unterbrochen werden. Es gibt in Linux keine Prioritäten. Jetzt haben wir gerade gesagt, ja, wenn einer in Service ist, dann wird niedrigeres nicht mehr gemeldet. Im Prinzip so. Das alleine wäre allerdings tödlich, dann würde sich aufhängen. Nun, wenn ich ein End of Interrupt melde an den PIC, dann nimmt er sein ISR-Bit weg. Wenn allerdings der Interrupt noch nicht wirklich gelöst ist, dann ist ja hier noch irgendeine Leitung auf 1. Und wenn das In-Service-Bit gelöscht wird von dem und da ist eine 1, oh, Interrupt ist fertig, aber es ist ein neuer Interrupt da, also sofort wieder melden. Dann wird sich Linux im Interrupt-Händler ganz schnell drehen. Das geht nicht. Und das sind ganz schöne Fehler, weil da läuft natürlich auch der Stack über. Er hat den Interrupt angefangen zu bearbeiten und er sagt, er ist fertig und es kommt sofort ein neuer, dann legt die CPU sofort den Kontext wieder auf den Stack und wieder auf den Stack und wieder auf den Stack und dann jo, crasht die Kiste und keiner weiß, was passiert ist.
Mhm. In der Regel wird es ja irgendwie zweigeteilt. Ich weiß nicht, wie es bei mir ist, aber ich denke mal, dass die das auch so machen müssen, dass man einen ersten Teil hat, in dem man mal so viel abarbeitet, dass man dem Gerät sagen kann, das kann den Pegel wieder zurücknehmen. Und dann kann man dem Pick auch sagen, okay, ich bin fertig. Und tut dann auch mal irgendwie einen zweiten Händler sozusagen machen, um die Dinge zu bearbeiten, die wieder auf der CPU laufen.
Das wäre eine Möglichkeit. Stimmt, das ist sogenannte Bottom Half und Upper Half oder Top Half von irgendwelchen Gerätetreibern. Dass man erstmal sagt, während des eigentlichen Interrupts holen wir uns mal schnell das Zeichen von der, sagen wir mal, Netzwerkkarte oder das Paket von der Netzwerkkarte. Dann ist der eigentliche Interrupt mal erledigt. Die Netzwerkkarte habe ich ja bedient. Dann könnte ich den PIC wieder anschalten und sagen End of Interrupt und dann könnte ich anfangen, jetzt mal drüber nachzudenken, ich habe dann Packing gekriegt, was mache ich mit dem Ding? Ja, Linux sagt aber eigentlich, wenn ich jetzt das Päckchen vom Netzwerk, von der Netzwerkkarte abhole, da könnte ja schon die Uhrzeit ticken und diesen Uhrzeittick, den möchte ich eigentlich zeitnah abhandeln. Also jetzt nicht erst das Kilobyte aus der Netzwerkkarte abholen und wenn ich eine halbe Stunde später fertig bin, dann gucke ich mal auf die Uhr, sondern diesen Uhrtick, den möchte ich eigentlich sofort machen. Ja, was man machen kann, und das macht Linux letztendlich, wenn ein Interrupt kommt, dann maskiere ich als erstes mal den Interrupt. Ich knipse den sozusagen aus, den gibt es nicht mehr. Und dann kann ich sagen, den habe ich fertig behandelt. So, dann liegt hier zwar noch eine 1, weil ich habe ja noch nichts getan. Aber weil er maskiert ist, wird er mir nicht mehr gemeldet. Und weil ich das In-Service-Register-Bit gelöscht habe, sind alle anderen wieder freigeschaltet. Ja, und wenn ich jetzt wirklich sozusagen mein End-of-Interrupt erreicht habe, in meinem Händler, okay, dann knipse ich das Bit da wieder an. Und das ist letztendlich das, was Linux dann macht. Und das mit dem Bottom Half und so, das passiert jetzt im Kontextwechsel. Ja, Entschuldigung, Bottom Half passiert im Interrupt-Händler und die andere Hälfte dann beim Kontextwechsel. Ja. Nein. Unter anderem das ist ein Grund, dass der Interrupt, dieser Programmable Interrupt Controller, der ursprünglich ja mal ein Schnarchzapfen langsames ISA-Gerät war, also sprich mit 4,77 MHz angebunden war, was heutzutage ja ne, Faktor 1000 langsamer ist als die CPU. Das Ding wandert langsam vom ISA-Bus. Irgendwann ist es mal in die Southbridge gewandert, sprich angebunden über den PCI-Bus. Inzwischen ist das Ding bei manchen Architekturen schon in die Northbridge gewandert, sprich an den Host-Bus, der mit Gigahertz oder sowas läuft. Und damit ist er jetzt langsam immer besser angebunden. Andere CPUs haben den schon längst in der CPU drin, also Motorola haben wir ja gestern gehört, der hat ja schon 8 Eingänge von sich aus und hat da so ein Level-Ding drüber. Okay, führt hier jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Das Ganze, was es hier mit den PICs gab, Das ist letztendlich auch noch in die APEX reingewandert. Ich weiß nicht, wer da schon was von gehört hat. Advanced Programmable Interrupt Controller. Und die Dinger sind in der CPU drin. Da hat dann im Prinzip jeder Core seinen eigenen PIC. Weil da muss man natürlich auch noch aufpassen, ich muss jetzt je nach CPU, also wenn ich jetzt mehrere Cores habe und ein Core bearbeitet einen Interrupt, dann will er genau für sich diesen Interrupt ausschalten. Andere CPUs können ja vielleicht noch andere CPUs bearbeiten oder irgend sowas. Das ignorieren wir hier, glaube ich, mal. Das ist ein bisschen in der stillen Stunde, können wir das noch machen, aber hier brauchen wir es auf jeden Fall noch nicht.
Eine Frage, wenn das ausgeknipst wird, merkt sich dann der PIC trotzdem noch um weitere Eingänge und stellt die dann wieder zu, wenn es wieder angeknipst ist?
Es sei denn, in der Zwischenzeit geht der Eingang auf 1, wieder 0, wieder 1, wieder 0. Wenn er in dem Moment, wo ich ihn anknipse, 0 ist, dann ist halt nichts. Was in der Zwischenzeit passiert ist, Edge-mäßig, dass da jetzt mal eine 1, 0, 1, 0 kam, das weg.
Das heißt, bei Clock-Tick wird es ignoriert werden, wenn dazwischendrin halt nochmal Clock-Ticks kommen, wenn es jetzt Flanken basiert ist. Während bei den Level-basierenden Signalen hat man da kein Problem, weil ein Gerät so lange rummeckert, bis es behandelt wird.
Wobei man sagen muss, bei der Uhr ist es ja sowieso so, das Ding jetzt Edge triggert, den brauche ich auch gar nicht ausknipsen. Ne? Die Flanke ist sowieso schon weg, sprich, den brauche ich auch nicht ausknipsen, den kann ich einfach so als erledigt markieren. Allerdings muss ich natürlich auch erledigt haben, bevor der nächste kommt. Also, wenn ich meinen Timer so programmiere, 1000 Hertz, und ich schaffe es innerhalb der 1000 Hertz nicht, den Interrupt abzuarbeiten. Na gut, ich mache nicht viel, also normalerweise klappt das schon. Aber wenn ich da ganz viel machen würde und der nächste käme schon, ja, dann würde ich den Timer-Interrupt durch den Timer-Interrupt unterbrechen und der Timer wieder und wieder und wieder und dann crasht die Kiste. Das ist das Problem, was zum Beispiel Siemens und Co. haben mit ihren speicherprogrammierbaren Systemen. Da muss in einem Zeitschritt immer alles abgearbeitet sein und wenn nicht, dann ja, fährt die Sortieranlage gegen die Wand oder sowas. Jo, okay, also das ist so der Ablauf. Jetzt haben wir uns gestern schon angeguckt, an diesem kleinen Schaltbild. Wir haben für den PIC so ein Chip-Select-Signal. Und haben auch schon gesagt, das Chip Select hat er, weil er nicht einen 32-Bit-Adressbus hat. 32-Bit-Adressbus wäre auch ein bisschen doof, weil, wenn ich jetzt zwei davon habe, ja, dann hätten sie beide die 32-Bit-Dekodierung auf die gleiche Art und Weise und dann würden sie sich immer beide angesprochen fühlen oder gar keiner. Man muss ja irgendwie noch zwischen den Zweien unterscheiden. Und dann kann man sagen, ja, eigentlich braucht der PIC eh nur ganz wenige Register. Naja, im Moment hatten wir in Service-Register, Interrupt-Request-Register. Naja, wir werden noch sehen, es gibt noch das Maskenregister, ne, um die auszumaskieren. Und wir werden noch sehen, wir brauchen noch einen Haufen mehr. Also, aber letztendlich, er braucht natürlich keine 4 Milliarden Register. Also braucht auch gar keine 32-Bit, die er da dekodiert. In dem Fall, Intel war so spendabel, hat dem Ding genau eine Adressleitung gegeben. Also von daher hat er eigentlich ganz genau zwei Register. Ja, und der Rest wird über diesen Chip Select erledigt. Das heißt, wir brauchen irgendwo noch eine Logik, die jetzt entweder dem sagt, du bist dran, beziehungsweise dem sagt, du bist dran. Im PC, weil es so häufig vorkommt, also der hat die Adresse 0x20 und der hat die Adresse 0xA0, also wer da mal in den Linux-Sourcen wühlt, die zwei Adressen sind es, beziehungsweise eine Adressleitung haben wir ja noch, also ist das sozusagen die 2.0 und 2.1, das ist die A0 und A1.
Und dann gibt es vier Register mit einer Adresse.
Gute Frage, ne? Eigentlich sind es erstmal zwei, da kommen wir gleich drauf. Jo, IBM hat ja diesen Chip dann gebraucht, von Intel gekauft und auf Motherboard eingesetzt. Hat eigentlich mal den Adressbereich schön groß freigehalten von 2.0 bis 3.11. Das wären 32 Register gewesen, aber der Chip hat halt nur einen. Wie programmiert man, kommt das jetzt eigentlich? Nein, das kommt jetzt gar nicht. Das müsstet ihr euch dann genauer angucken in dem Manual. Also von der Idee ist es, wir haben zwei Register. Das ist ein, ja, wie soll ich das Ding nennen? Ein Adressregister. Wenn ich da was reinschreibe, dann selektiere ich damit, wie male ich das hin? Kann ich damit sagen, welches eigentliche Register gemeint ist? Und das hier, das zweite, ist gar kein Register, das ist nur ein letztendlich Verstärker, der jetzt in je nachdem das eine oder andere Register reinschreibt, das ich damit ausgewählt habe. Also, wenn ich da, kann ich erstmal eine 0 reinschreiben. Wenn ich da eine 0 reingeschrieben habe, dann kann ich über das Register in den Nullten was reinschreiben oder auslesen. Wenn ich da eine 1 reinschreibe, dann wähle ich das Register aus. Und das kann ich jetzt beschreiben durch Adresse 0. Das spart einen PIN. Ja, man muss sagen, dieser PIC, das ist oder war früher ein Baustein, den benutzt natürlich kein Mensch mehr. Das war ein Baustein, ich glaube, mit 20 IO-Pins. Und in die 20 IO-Pins, da mussten die 8 Interrupt-Leitungen rein raus. Auf dem Bus hier unten gehen ja die 8-Bit, also ich kann ja hier, die Register sind alle Byte groß. Das waren dann schon 16-Bit. Dann habe ich noch plus 5 Volt und Masse, dann waren es schon 18-Bit. Und wenn ich dann mit so einem 20-Pin-Gehäuse auskommen will, dann habe ich nicht mehr wirklich viel über. Ne? Und dann waren sie halt froh, dann haben wir noch einen Chip Select und eine Adressleitung und dann waren die 20-Bit auch ausgenutzt, oder die 20 Pins. Lass mich lügen, vielleicht ist es auch ein 22-Pin-Gehäuse, aber das gibt also verschiedene Standards für diese Gehäusetypen. Ja, hätten Sie jetzt ein Bit mehr spendiert, dann hätten Sie das größere Gehäuse nehmen müssen. Und da haben Sie sich dann halt, ja, heutzutage sagt man, hier habt ihr doch nicht mehr alle, aber damals waren diese Pins halt teuer. Jo, so habe ich es euch erklärt. So ist es aber nur zum Teil. Das andere, also normalerweise ist es jetzt im Linux-Fall so, ich kann jetzt hiermit sozusagen mein Interrupt-Maskenregister, das kann ich einmal selektieren und im Interrupt-Händler kann ich jetzt über dieses einmal selektieren, über diesen Port kann ich jetzt immer das Maskenregister beschreiben. Ich kann den Interrupt ausknipsen, ich kann ihn wieder anknipsen. Dann brauche ich eigentlich das Adressregister gar nicht. Es sei denn, ich will mal was anderes machen, aber Linux zum Beispiel braucht nichts anderes, nur dieses Maskenregister. Einmal allerdings braucht man auch was anderes und das ist natürlich diese ganze Konfiguration. Also beispielsweise, dass ich dem Ding hier die 0x28 reinschreiben muss, damit er weiß, sein Offset für die Interrupt-Vektornummer. Einmal muss ich dem sagen, dass an dem Pin 2 ein Slave dran hängt. Das ändert sich auch natürlich nachträglich nicht mehr. Soll heißen, das mache ich einmal am Anfang und danach nicht mehr. Und da hat man jetzt gesagt, bevor ich jetzt immer ständig hier die verschiedenen Register selektieren muss, ist es am Anfang so gemacht, dass das Ding automatisch hochzählt. Also am Anfang ist das Ding nach dem Reset, oder ich kann den auch einen Reset nachträglich nochmal geben. Dann schreibe ich hier praktisch den ersten Initialwert rein, den Wert fürs zweite Register, den Wert fürs dritte Register, den Wert fürs vierte Register. Einfach der Reihe nach rein, die Konfiguration. Und dann ist er sozusagen im Standardmodus, dann kann ich hier hin und her schalten. Okay, ihr könnt auch, wenn ihr lustig seid, eine Config da reinschreiben und glücklich sein, dann könnt ihr den ganzen Teil knicken, braucht ihr das alles nicht. Jo, gut. Also, da müsst ihr ein bisschen drehen, diesen Interrupt-Controller simulieren. Ihr könnt euch ja angucken, was letztendlich unser kleines Testprogramm macht. Unser Testprogramm greift halt auf diese zwei Register zu mit ein paar Werten. Das ist jetzt nicht viel. Und die müsst ihr richtig simulieren. Ihr müsst jetzt nicht alles von dem PIC nachmachen, das ist einfach uferlos. Also ich glaube, in V-Machine, wir haben auch noch immer, nicht immer alle Funktionalität drin, die das Ding theoretisch hätte. Braucht eh keiner. Also. Ja, und das andere, was ihr natürlich noch machen müsst, neben der seriellen Schnittstelle, die natürlich auch noch zu programmieren ist, jetzt muss die CPU entsprechend erweitert werden, dass er natürlich auch auf diesen Pin hier reagieren kann. Und was macht jetzt die CPU, wenn sie von außen diese 1 am Interrupt-Pin sieht? Jo, das eine ist, das haben wir gerade gemacht, sie macht so einen Interrupt-Acknowledge-Zyklus. Wie gesagt, im Prinzip so eine Art INB. Das wäre natürlich jetzt ein neuer Callback für unseren Bus. Und diesen Callback können sich jetzt die PICs, oder in unserem Fall nur ein einzelner PIC, der kann sich an dem Ding registrieren und sagen, wenn die CPU so ein Acknowledge-Ding macht, dann antworte ich drauf. Ja, wenn die CPU jetzt die Nummer hat, was macht sie dann? Sie sichert ihren Zustand, soll heißen, sie pusht im Prinzip ja, die wichtigsten Register auf den Stack. An sich erstmal würde reichen der Instruction Pointer. Mehr braucht man eigentlich nicht, dann weiß man, wo es wieder hin zurückgeht. Allerdings gehört natürlich sozusagen zum Instruction Pointer bei Intel auch das Code-Segment dazu. In welchem Segment war ich denn jetzt gerade? Und ja, das Flex-Register, muss ich das sichern, muss ich das nicht sichern? Also man kann auf jeden Fall sagen, das macht Sinn, weil egal, ob ich addiere, subtrahiere, irgendwas, ich mache die Flex kaputt. Ich könnte natürlich aber auch sagen, ja, kann doch auch der Interrupt-Händler selber machen. Soll er halt ein, wenn er denn die Flex kaputt macht, als erstes mal ein Push-Flag und am Ende vor dem Return ein Pop-Flag machen. Geht das? Wer ist der Meinung, das müsste gehen? Wer ist der Meinung, das geht wohl nicht? Okay, keiner weiß so wirklich.
Ich überlege, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, irgendwas kaputt gehen kann, schon bei den Türen herschieben, ob da schon entweder Flex verändert werden oder ob irgendwie andere Sachen schief geht oder irgendwie eine Schleife kriegt.
Ja, eigentlich, also wenn es jetzt um die Condition Codes geht, Carry Flag, Zero Flag, wie sie alle heißen, da wird es funktionieren. Das wäre kein Problem. Es geht ums Interrupt Flag, genau. Warum ist das Interrupt Flag jetzt ein Problem? Gut, steht im Prinzip hier. Wenn es dann ein Interrupt ist, muss die CPU das Interrupt-Flag auf 0 setzen. Warum?
Nimmst du dann einen Vollkurs von der Routine?
Sonst würde sie nämlich gleich wieder unterbrochen von dem Interrupt. Sie hat ihn ja noch nicht behandelt. Der PIC meldet hier eine 1. und wartet. Und die 1 kommt so lange, bis von der seriellen Schnittstelle das Byte auch abgeholt worden ist. Jo, und wenn die CPU jetzt ihr Interrupt Flag, ihr Interrupt Enable Flag nicht auf 0 setzen würde, würde sie im Interrupt-Händler sofort wieder unterbrochen werden. Das heißt, das Interrupt-Flag muss als erstes sofort atomar gleich auf 0 gesetzt werden. Aber wenn du natürlich das auf 0 setzt, dann geht der alte Zustand verloren. Ich weiß nicht, ob das Flag vorher gesetzt war oder nicht. Vorher den Zustand auf dem Stack, also im Prinzip würde reichen das Interrupt-Flag auf dem Stack, aber Interrupt-Flag ist Teil vom Flex-Register, naja, den Rest dann gleich mit. Schadet eh nicht, weil in 99,9% der Fälle muss man es eh sichern. Ja, und dann guckt die CPU nach. Sie hat ja jetzt eine Nummer gekriegt. Ne? Hier oben Interrupt Acknowledge Zyklus. Hat sie eine Nummer gekriegt und dann guckt sie in der Tabelle nach. Ja, was steht dann an dem Endeneintrag? Da steht, kommt noch genauer gleich, im Prinzip eine Adresse von einer Interrupt-Behandlungsfunktion. Und die Zahl wird reinkopiert in den Instruction Pointer, ja, und die Segmentnummer wird reinkopiert ins Codesegment. Jo, dann läuft sie ganz normal weiter. Also aus Sicht der CPU ist jetzt schon alles gegessen. Die CPU weiß jetzt von Interrupts und so überhaupt nichts mehr. Sie arbeitet ganz normal Befehle ab, wie vorher auch. Also viele denken sich immer irgendwie magische Dinge bei Interrupts. Für die CPU ist es sozusagen ein Befehl. Das ist sowas ähnliches wie ein Call. Ne? Rückkehradresse sich merken, na gut, in diesem Fall noch zusätzlich Interrupt ausknipsen. Mehr ist es nicht. Jo. Und am Schluss kommt ein besonderer Befehl, das IRET. Und IRET macht nichts anderes oder fast genau das gleiche wie ein normales Return. Gut, in diesem Falle holt er jetzt allerdings nicht nur den Instruction Pointer vom Stack, sondern halt auch noch die 2 anderen Zahlen, lädt die zurück in die entsprechenden Register und weiter geht's.
Das Interrupt zum Unterbrechversand bei den Systems bezieht sich dann nur auf den Pick. Weil ich habe ja vorhin gesagt, Interrupts sind unterbrechbar.
Ja. Jein. Im ersten Augenblick muss das Interrupt-Flag auf 0 gesetzt werden, sonst würde er sofort wieder unterbrochen werden, so wie ich es gerade erzählt habe. Allerdings, wenn jetzt natürlich die Behandlungsroutine läuft. Behandlungsroutine kann natürlich jetzt hier den gemeldeten Interrupt ausknipsen. Dann geht der Ausgang auf 0. Ja, und jetzt könnte das Interrupt-Flag wieder an sein, was man zum Beispiel mit einem STI erledigen kann. Dann bin ich wieder unterbrechbar. Dann könnten neue Interrupts kommen. Ja, müsste natürlich oder sinnvollerweise dann am Ende, bevor ich dann irgendwie, also irgendwann knipse ich den Interrupt ja wieder an. Da müsste ich dann vorher allerdings wieder einen CLI aufgerufen haben, weil ich ja nicht im Interrupt-Händler direkt unterbrochen werden will, durch den gleichen noch einmal. Das ist tödlich. Ne? Dann schalte ich erstmal sozusagen hier zu, dann knipse ich den wieder an und dann sage ich IRET und bei dem IRET, da lade ich jetzt das IFLEX-Register zurück und da steht Interrupt-Flag als 1 drin. Das heißt, mit dem Rücksprung knipse ich atomar gleichzeitig die Interrupts wieder an. Mindestens das muss aus. Kann noch andere. Ne, haben wir neulich bei den BSD-Varianten, die haben so ein Level-basiertes Ding. Die können dann die niedrigeren Level gleich mit ausschalten oder so. Jo, das ist so die Idee. Gut, ich habe es euch jetzt für Linux erklärt. Windows macht es im Prinzip genauso. BSD macht es im Prinzip genauso, nur dass die eventuell noch mehr als einen ausknipsen. Wie gesagt, die anderen Levels dann, die niedrigeren Levels eventuell auch noch. Wobei man da dann sagen kann, ja, was ist denn jetzt der niedrigere Level? Jo. Woher weiß jetzt der Pick, wann er antworten soll? Mal sehen, wer aufgepasst hat. Also vorhin habe ich es irgendwann gesagt.
Welche Zwiebel macht das von der Zwiebel, sagt er?
Genau. Was jetzt nicht ganz so einfach ist, wenn man jetzt so eine Mehr-Pick-Konfiguration hat, dann müssen sich die zwei, habe ich euch vorhin erzählt, hier irgendwie noch einigen, wer denn jetzt überhaupt darf.
Jetzt gedacht, warum, wenn es eh schon so miteinander verbunden ist, also auf die Rückrichtung, warum willst du nicht reichen, dann den ersten zu sagen, du bist dran, der entscheidet, okay, das Signal, das jetzt dann eine hohe Priorität hat, ist von einem anderen Blick, also gebe ich dem das Signal weiter, jetzt du bist dran und
Das ist sozusagen dieses Signal. Du
das
bist
heißt,
dran.
dass eigentlich im Prinzip der erste Pick angesprochen wird, entscheidet, mache ich das selber oder gebe ich das weiter? So.
Deshalb hatte ich vorhin gesagt, man muss das Ding ja vorher initialisieren beim Booten irgendwann. Und da muss ich halt reinschreiben, ja, hier hängen an der Stelle beispielsweise ein Slave dran. Und dem wiederum muss ich sagen, du bist ein Slave. Erstmal bist du stille. Es sei denn, der Master sagt dir, du darfst doch. Das sind zwei von diesen Config-Bytes, die man da reinschreiben muss. Jo, zweite Frage, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe. Woher weiß denn die CPU, wo die Tabelle ist?
Ja, das schaut dann so IETR-Register nach, also das ist ein Prozessregister, das eben die lineare Basisadresse und die Größe von dieser Interrupt-Descriptor-Table speichert. Und ich glaube, die kann höchstens 256 so Interrupt-Descriptors beinhalten, die Tabelle. Das ist aber jetzt auch nicht voll, also das ist bestimmt eben dann dieses Limit-Attribut, wie groß sie genau ist.
Wo kommen
Aber
denn diese
diese.
256 her, frage ich ja gleich mal.
Wieso?
Warum sind das 256 Einträge und nicht 317?
Kleine Pages bestimmt.
Okay, kommen wir gleich zu. Jeder Eintrag war früher im Real-Mode 4 Byte. 1024. Heutzutage sind es 8 Byte, sind es 2K. Keine Page. Aber wäre natürlich eine Erklärung gewesen. Sind aber nur 256 Einträge. Wo kommt das her? Naja, es kommt letztendlich daher, die Zahl, die ich hier reinschreiben kann. Habe ich ja gesagt, ist ein Byte. Das Ding kennt nur Bytes. Also ist das von der Größe her maximal 0xFF, wobei ich ja gesagt habe, hinten die letzten drei Bits ergeben sich aus der Nummer des Interrupts, der gerade gemeldet wird. Also ist die höchste Zahl 0F8. Und da wird immer noch eine Zahl von 0 bis 7 drauf addiert. Also wäre die höchste Zahl, die der Pick melden kann, 0FF. Also 255. Und die 0 kommt natürlich noch dazu, also 256 Einträge. Mehr Interrupts können nicht kommen.
Dann damit gerechnet, dass man im Prinzip noch weiter verschachteln könnte, also nicht nur eine Hierarchie, sondern mehr haben könnte.
Also die Picks gehen nur so, dass man, wie gesagt, einen kann man als Master markieren und die anderen als Slaves. Dann könnte man an den einen Master maximal 8 Slaves.
Na, war man ja bei der 64.
64. Mehr geht eigentlich auch nicht.
Dann hat man irgendwie aus irgendwelchen Gründen gesagt, man will den Freiraum lassen, dass man das noch sich selber umsortiert und 64 auf den Raum von 256 aufteilt, oder?
Ja.
Das sind ja jetzt auch Software-Trainings dabei.
Man hat jetzt nachträglich, also das wären die Hardware-Interrupts. Man kann natürlich auch jetzt mit den APICs, also wo der PIC sozusagen in die CPU mit reingewandert ist, da können sich die CPUs gegenseitig noch Interrupts schicken. Einfach, du, ich habe einen neuen Prozess in die Prozesstabelle eingetragen, mach mal. Ne, irgendwie sowas. Dann gibt es noch ein paar Interrupts mehr, die man sich denken kann, aber 256 braucht eigentlich auch heute kein Mensch. Muss man vorstellen, also wenn man dann mal abzieht, die Interrupts, die sich die CPUs hin und her gegenseitig schicken, das sind halt eine Handvoll. Ne? Guck mal wieder in die Prozesstabelle oder schieß mal den Prozess ab oder mach mal ein Rescheduling oder ändere mal deine MMU-Tabellen. Also Linux, glaube ich, braucht, ich weiß gar nicht, 4 Stück. Mehr braucht man da gar nicht. Und jetzt, dass man mehr als 64 I/O-Geräte hat, habe ich auch noch nicht gesehen. Das würde ja heißen, keine Ahnung, man hat 32 Platten in dem System und noch 16 Netzwerkkarten und noch 16. Eine USB hat keine Interrupts. Da muss man sich schon sehr anstrengen, dass man überhaupt ansatzweise in die Nähe kommt. Ne? Also so große Gehäuse gibt es einfach schlicht nicht. Die Exceptions, da sagt Intel, die sind reserviert von 0 bis 31. Deshalb war jetzt hier die 32 sozusagen die kleinste Zahl, die man als Interrupt melden sollte. Microsoft hat natürlich da nicht die 32 genommen, sondern dann die 10 genommen. Da muss man allerdings mal aufpassen. Weil jetzt so Maschinencheck und Page Fault und so, das ist jetzt Page Fault wäre, Page Fault geht noch. Ja, was sind die höheren Nummern? Weiß nicht mehr auswendig. Da können jetzt irgendwelche Exceptions sich überlagern mit irgendwelchen Interrupts. Sprich, ich muss dann in dem Interrupt-Händler nachgucken, war das jetzt eigentlich ein Interrupt oder war das jetzt eigentlich eine Exception? Ja, frag die Weisheit von Microsoft, da kann ich dir nicht beantworten. Stand schon in dem allerersten Dokument von Intel drin, die Exceptions von 0 bis 31 sind reserviert. Interrupts bitteschön danach. Ne? Ja, man hat wahrscheinlich wieder ein paar Bytes gespart, weil man natürlich die Interrupt-Vektortabelle natürlich ein klein bisschen kleiner ist. 16 Einträge. 16 mal 4 Byte, 64 Byte gespart. Bei 640 Kilobyte. Jo, gut. Also, wo kriegt, war jetzt richtig die Antwort? Woher weiß die CPU, wo die Interrupt-Descriptor-Tabelle liegt? Gut, es gibt einfach schlicht ein Register, was sich so nennt, Interrupt Descriptor Table Register, zeigt auf die IDT. Wir brauchen einmal einen Pointer auf den Anfang und du hast auch gleich richtig gesagt, naja, es steht auch noch in dem Register drin die Größe der Tabelle. Kann man zum Beispiel sagen, ja, wenn wir hier, sagen wir mal, 2 Picks haben, dann haben wir 15, ja, sagen wir mal aufgerundet, 16 Vektoren. Wir fangen an bei 2,0. Das Ding hat 2,8, also geht es bis 2F. Das wäre sozusagen die Länge dieser Tabelle. Und wenn jetzt Exceptions darüber hinauskommen, dann ist irgendwie ganz was Merkwürdiges passiert. Was macht die CPU dann? Ja, dann machst du so spezielle Exceptions, wo dann drin steht Segmentation Fault. Die IDT ist im Prinzip auch ein Segment, wie ein Codesegment, wie ein Datensegment. Das ist halt dann ein spezielles Datensegment. Jo, wenn ich das Register laden will, gut, dann muss ich jetzt in das Register, wie gesagt, besteht aus 2 Teilen, aus einer 32-Bit-Adresse logischerweise. Und wir haben ja gesagt, die Größe kann maximal 2K sein. Naja, 2K, okay, aufgerundet 16-Bit brauchen wir dafür. Sinnigerweise liegen die jetzt im Speicher so, dass ich sage, naja, lade mal den Vektor von Adresse 16. Dann liegt an Adresse 16 das 16-Bit-Wort die Größe. Und mit Offset 2 dazu der Pointer. Der liegt dann unaligned. Ne? Wenn, eigentlich hätte man sie andersrum hinlegen sollen. Hat aber den Hintergrund auch wieder aus der Historie. Früher war die Größe ein Wert und der Pointer war eine 16-Bit-Zahl. Ne? Intel-Welt stammt halt ursprünglich 16-Bit-Welt. Also waren das 16-Bit und das 16-Bit, dann war es ein 32-Bit-Wort sozusagen, was er sich da geholt hat. 16-Bit haben nicht mal ausgereicht, jetzt, okay, ist größer geworden. Dementsprechend jetzt aber unaligned. Jo, und wie sind jetzt diese Einträge aufgebaut? Und das wird jetzt kraus. Naja, wie alles bei Intel. Also es fängt an, also hier unten sind die niedrigen Adressen, nach oben hin die aufsteigenden. Also das unterste Byte ist das unterste Byte vom Programmcounter. Hier steht jetzt Offset. Wieso Offset? Naja, das, was hier steht, ist sozusagen die Segmentnummer und der Offset innerhalb des Segmentes. Das Segment wird reinkopiert in, also die Segmentnummer wird reinkopiert in CS und der Offset wird reinkopiert in den Programmcounter. Und ursprünglich, 16-Bit-Welt, hatten wir einen 16-Bit-Programmcounter und einen 16-Bit-Codesegment-Selektor. Ja, irgendwann jetzt aufbohren auf 32-Bit. Den vorderen Teil wollte man jetzt nicht ändern, aus Kompatibilitätsgründen. Ne? Wenn man dann 16-Bit-Einträge haben will, dann sind sie halt so. Dann hat man gesagt, naja, dann muss der Rest vom Programmcounter, die fehlen ja jetzt noch 16-Bit, müssen irgendwo hin. Ja, die haben wir da oben hingelegt. Und dazwischen noch den Rest, den man wissen sollte. Was ist der Rest? Der Rest ist einmal ein Interrupt-Flag. Das Interrupt-Flag zeigt an, ob die Interrupts gelöscht werden oder dieses Interrupt-Enable-Flag, ob das gelöscht werden soll oder nicht. Wir haben vorhin gesehen, wenn der Prozessor diese Exception-Behandlung oder Interrupt-Behandlung anfängt, dann löscht er das Bit. Ja, das macht er nur, wenn hier eine 0 drin steht. Also er verunnützt sozusagen sein Interrupt-Enable-Bit mit diesem Bit. Jetzt habe ich vorhin gesagt, das muss er immer machen. Warum steht das jetzt hier? Ja, muss man wissen. Diese Art von Einträgen, die gelten nicht nur für Interrupts, sondern die gelten auch für Exceptions. Für Exceptions gilt im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Er soll bei Exception, was weiß ich, Page Fault, soll er in das Segment springen mit dem Programmcounter. Und jetzt für Exceptions, da kann man sich jetzt überlegen, soll während der Exception-Behandlung Interrupts enabled sein, ja oder nein? Also da ist die Frage sinnvoll. Bei Interrupts ist die Frage nicht sinnvoll. Bei Interrupts muss da einmal eine 0 drin stehen. Sonst. Es gibt auch noch Taskgates und Trapgates und wie heißen die anderen alle noch? Callgates. Die lassen wir hier mal weg. Das sind so Intel-Spezialitäten, die es schon bei anderen Prozessoren überhaupt nicht gibt. Und die auch bei Intel, also ich kenne kein Programm, das nutzt. Jo, was haben wir noch? Wir haben hier ein D-Flag. Frag mich nicht, wofür das D steht. Das letztendlich angibt, ob das Segment, zu dem ich da hinhüpfe mit meinem Programmcounter und so, ob das ein 16-Bit oder ein 32-Bit-Segment ist. Ja, wir hatten immer Codesegment entscheidet darüber, ob standardmäßig alles 16-Bit bearbeitet wird oder standardmäßig mit 32-Bit und mit Präfix konnten wir umschalten. Ja, das ist sozusagen der Standard. Ja, dann haben wir hier ein Present-Bit. Ist der Eintrag überhaupt gültig? Ja oder nein? Soll heißen, ich kann da auch sagen, diesen Interrupt gibt es nicht. Was macht er, wenn er doch auftritt? Ja, den großen Abflug. Dann ruft er halt wieder einen speziellen Interrupt oder eine spezielle Exception auf und sagt, das Segment, das gibt es nicht. So was ähnliches. Einer von diesen. Also es gibt Double Fault, Triple Fault. Und es gibt noch, also in diesem Fall, glaube ich, macht er erstmal einen ganz normalen Segmentation Fault. Allerdings mit speziell gesetzten Bits mit Anzeige, das ist ein spezielles Segment, was mir da fehlt. Ja, und dann gibt es noch das DPL. DPL insofern, das ist Descriptor Privilege Level. Man kann, also normalerweise werden diese Interrupts, habe ich hier gesagt, ne, wenn hier der meldet mir die 2.5, soll heißen, der Interrupt mit der Nummer 2.5 wird aufgerufen. Ich kann allerdings auch in mein Programm reinschreiben, int 0x25, und dann rufe ich vom Programm aus meinen Interrupt-Händler auf. Und das kann gewünscht sein, das kann vielleicht aber auch nicht unbedingt gewünscht sein. Und das kann ich hier reinschreiben, bis zu welchem Privilege-Level dieser aufgerufen werden darf. Und da würde jetzt bei Interrupt sinnvollerweise nur eine 0 drin stehen, den darf eigentlich niemand aufrufen. Während bei System Calls haben auch diesen Typ Eintrag. Bei System Calls, da müsste dann eine 3 drin stehen, damit ich auch im Ring 3 ganz normal das Ding aufrufen darf.
Das heißt, das Feld wird sowieso oder wird nur gecheckt, wenn ich es von Software aus aufrufe.
Genau. Wenn ein echter Interrupt, ein Hardware-Interrupt kommt, dann ignoriert er das Ding.
Frage jetzt nochmal allgemein zum Interrupt-Descriptor-Table. Ist das jetzt einfach ein Speicher, liegt das einfach im Speicher drin? Oder?
Okay, genau. Dieses Betriebssystem, ja. Das Betriebssystem reserviert sich irgendwo die 2K, ja, okay, und setzt den Pointer entsprechend, ne? Den hat man da. Ja. Und wenn das Register einmal passend geladen ist, dann bleibt es im Allgemeinen auch so. Und ab dann gehen die Interrupts, die Exceptions und die System Calls alle darüber.
Steht eine physikalische Adresse drin in den Links?
Nee, es müsste eine virtuelle oder lineare Adresse sein. Die einzige physikalische Adresse, die es bei Intel gibt, ist die MMU-Adresse, also die CA3-Adresse. Wollte ich gerade noch irgendwas sagen? Achso, genau, mit den Int-Befehlen. Also in Linux ist es standardmäßig so, dass das 0x80 ist das System Call. Den hatten wir ja gestern irgendwann. Und dann stehen in EAX, EBX, ECX, und wie sie alle heißen, die Parameter. Und das Ding macht, wie gesagt, jetzt auch nichts anderes, als in dieser Tabelle nachzugucken. Nimmt hier die 80, nimmt den, also Hex 80, nimmt den Hex 80. Eintrag in der Tabelle, guckt, ob da eine 3 drin steht, weil nur dann darf er aus dem User-Level. Ja, und dann guckt er sich an das Segment, holt sich den Programm-Counter und hüpft dahin. Soll heißen, wenn ihr der CPU Interrupts beibringt, habt ihr der CPU auch automatisch diesen System-Call mit beigebracht. Und die Exceptions funktionieren im Prinzip dann auch schon. Jo.
Ja, gut, was heißt funktionieren?
Das Auslösen der Exceptions habt ihr dann noch nicht programmiert, aber die Behandlung der Exceptions, ne? Also die funktioniert dann schon. Jo, und genauso, also jetzt bei System Calls hier mit Int irgendwas, da könnt ihr dann auch entsprechend entscheiden, wollt ihr während des System Calls Interrupts erlauben, ja oder nein. Also auch da macht dieses Interrupt-Flag dann Sinn, kann man halt so setzen, wie man es braucht.
Ja. Ich habe dann in meinem Int80-Händler, habe ich dann so einen Switch drin, was ist für ein System Call?
Im Prinzip Switch EAX, Case 1, springt zum Exit, K2, springt zum Write, Case 3, springt zum, und wie sie alle heißen, genau. Und am Ende kommt dann eben dann das IRET und dann springt er wieder zurück zum User-Level.
Ist da eigentlich nie jemand auf die Idee gekommen, dass man mehr Internet-Nummern verwendet, um sich diese ganzen, um sich dieses Case, Switch-Case ein bisschen kleiner zu machen?
Ich
habe ja so viele noch übrig.
Nee, so viele sind es dann gar nicht mehr. Also wenn man es wirklich frei hält, dann muss man ja sagen, int 0 bis 31 ist belegt durch die Exceptions. Die darf ich nicht aufrufen. Ne? Doch, eine darf ich aufrufen, die Dreier, Single Step, Breakpoint, Entschuldigung. Die Dreier, die darf ich aufrufen. Alle anderen darf ich nicht aufrufen, also die bis 31 sind schon mal dafür reserviert. Dann haben wir gesehen, danach kommen, also im Standard-PC-Fall, 16 Hardware-Interrupts. Also bis 48 sind sie schon mal belegt. Und dann wären sie bis 255 noch frei. Das sind dann, naja, Größenordnung 200 Stück. Reicht nicht.
Ja gut, aber ich meine, dann kann ich ja irgendwie seltene Syscalls auf eine zusammenlegen und den Rest.
Könnte man tun. Das macht man beispielsweise in, lass mich lügen, ich glaube System 5 macht es so. Da kann man so Teilsysteme nachladen, also bei System 5 ist so beispielsweise das ganze Socket-Zeugs-Netzwerk. Das kann ich sozusagen als ein Paket nachladen und mit diesem einen Paket lade ich auch einen neuen System-Call-Händler nach. Und dann ist, ich sage jetzt einfach mal, Interrupt 37 ist dann der, der sich um Socket öffnen, Socket binden, über Socket mit Read und Write zugreifen. Das ist dann immer dieser eine Interrupt oder dieser eine System Call. Ja, ja, aber der guckt jetzt sozusagen, der hat jetzt nur noch so einen Switch Case für die Netzwerkgeschichten. Und ein anderer System Call, der kümmert sich nur um Memory-Geschichten und ein anderer nur um Prozess kreieren, löschen, Geschichten. Das könnte man natürlich machen. Dann ist das Switch Case nicht mehr so groß.
Ja, ich meine, das ist doch, ich weiß nicht, wie es bei Linux ist, aber ist es wirklich ein Switch Case, weil ich würde einfach die, also ich, die Ränder checken und dann in eine Tabelle reinspringen.
GCC macht es auch nicht anders. Wenn er dann sieht, dass die Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, dass alle da sind, dann macht er genauso eine Tabelle. Ist allerdings, hast du recht, also der System Call Händler ist in Assembler gehackt. Muss er ja, weil ne, er muss ja das ERX checken. Das ist keine Variable, sondern irgendwie ein spezielles Register. Jo, okay, also das ist die Tabelle. Interrupts, Exceptions, System Calls. Jo, okay, da habe ich nur reinkopiert die Aufgabe, was ihr da machen sollt. Jo, die nächste.
Ja? Wir hatten nur nochmal zur Deutlichkeit, wir hatten gesagt, beim Interrupt das Einzige, was die CPU selber macht, ist, einmal diese Flagsicher, also das ist, was die CPU selber machen muss und die anderen Sachen laufen dann wieder ganz normal wie jedes Programm.
Also wenn ich dann zum Beispiel noch Register retten will, kann ich das tun, schreibe ich halt einen Push ERX, Push EBX und so weiter hin. Okay. Ihr habt mich schon wieder nicht gebremst, ich bin schon wieder bei die Zeit. Und nicht so knapp. Muss ich mich schon sputen, dass ich zur nächsten Vorlesung komme. Ganz kurz, habt ihr noch Fragen? Ihr habt bestimmt noch viele Fragen, wenn ihr es machen müsst. Ihr habt gesehen, da sind noch so ein paar URLs angegeben, Internetadressen. Müsst ihr halt euch die entsprechende Doku mal angucken. Das jetzt alles auf die Folien zu packen, das ist einfach uferlos. Die alle einzelnen Bits dazu erklären. Das geht sowieso da rein, da raus. Das muss man einmal in der Tabelle halt dann nachgucken. Wenn Fragen sind, schreibt einfach schnell eine E-Mail, kommt schnell vorbei, ruft per Telefon an. Ist mir wurscht, dass wir das schnell klären. Nicht, dass ihr jetzt in, also die Manuals, die ihr da runterladen könnt, auch nicht ausdrucken, um Gottes Willen. Ne? Nicht auf die Idee kommt, das sind solche Wälzer. Beziehungsweise das Intel-Manual, das ist so ein Wälzer, wenn ihr es ausdruckt, DIN A4, doppelseitig. Und wenn ihr jetzt nicht so schnell findet in diesem Wust von Papier die Info, die ihr gerade braucht, dann könnt ihr mich auch gerne mal fragen, wo muss ich denn da überhaupt anfangen zu suchen. Ja, also ich, das soll ja jetzt kein, nicht ausarten in, ich lese Intel Manuals das nächste halbe Jahr, damit ich das finde, was ich suche, sondern ist eigentlich nur so als Nachschlagewerk. Welches Bit war das noch? Ist das jetzt Bit 25 oder war das Bit 26? Einmal schnell nachgucken in der Tabelle und weiter geht's. Jo, okay, dann danke ich euch für Mitmachen. Bis zum bitteren Ende.